MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Jüdische Studenten, so war es zuletzt zu lesen, trauen sich nicht mehr an die deutschen Unis. Und andere Juden berichten auch über Gewalt gegen sie. Antisemitismus scheint wieder salonfähig zu sein. Um dem zu begegnen, hat der Münchner Verein Dein Demokratie und Information zu einem Tag der Solidarität mit den Juden und mit Israel aufgerufen. Der 10. Juli, der soll auch ein Signal des Widerstands sein, sagt der Vorsitzende Leo Sucharewitsch. Ein Signal also, sich von Antisemitismus nicht einschüchtern zu lassen. Und er sieht den Tag als Zeichen des Aufbruchs.
Mit Aufbruch meine ich, dass es 2, 3 Generationen nach 1945 eine neue Beziehung geben muss zwischen Juden und Christen in Deutschland, dass man sich jetzt stärker um die Gemeinsamkeiten kümmern muss. Und die sind wahrlich größer als die Unterschiede. Und es ist wahrlich Zeit, dass man sich um diese Gemeinsamkeiten kümmert und dass man sie fokussiert und dass man sie debattiert und aber auch sichtbar macht.
Sichtbar soll auch die Solidarität mit Israel und den Juden werden. Für Sucharewitsch sind es schon die kleinen Zeichen, die zählen.
Nämlich, man soll ganz offen Shalom sagen. Und sei es, dass man bei einer Verkehrskontrolle angehalten wird, das Fenster runterkurbelt und den Polizisten mit Shalom begrüßt. Oder man kann sich einen Davidstern ans Revers heften oder ein Israel-Fähnchen ans Auto heften. Das ist absolut ernst gemeint. Ich weiß, das klingt ein wenig naiv, aber in den Zehntausenden von E-Mails, die uns erreichen, haben wir viel, viel Zuspruch gerade zu diesen kleinen Ideen der Sichtbarkeit. Machung.
Schon vor Wochen hat der Verein Dein verschiedene Organisationen um Unterstützung gebeten. Die Resonanz war beeindruckend, sagt der Vereinsvorsitzende.
Innerhalb von wenigen Wochen sind es bis heute 161 Unterstützer geworden, also parteinahe Organisationen oder politische Körperschaften, Museen, der Deutsche Lehrerverband. Und womit wir ebenfalls nicht gerechnet haben, ist, dass wir mit einem richtigen Tsunami an Einzel-E-Mails überschwemmt wurden. Also wir haben Zehntausende und sie kommen im Minutentakt, die uns einen ganz massiven Zuspruch signalisieren.
Für Leo Sucharewitsch ein Zeichen, dass der Tag der Solidarität überfällig war. Mit seinem Verein Dein Demokratie und Information setzt er sich gegen Manipulation, Antisemitismus und Angriffe auf die Demokratie ein und hat deshalb die Hoffnung, dass der Tag der Solidarität eine feste Größe wird.
Nach dem 10. Juli ist vor dem 10. Juli. Mit anderen Worten, der 10. Juli als Tag der Solidarität mit Juden in Israel soll in Deutschland jedes Jahr zu einem festen Datum werden. Ich sehe das wie mit der Aufklärung auch. Aufklärung gab es, aber sie kann auch wieder gehen oder sie kann auch wieder erodieren und im Bewusstsein einer Gesellschaft oder der Generationen allmählich verschwinden. Also Aufklärung muss immer wieder in jeder Generation neu belebt werden.
Und der Tag der Solidarität soll dabei helfen. Mehr Infos zum 10. Juli gibt es auf der Homepage des Vereins Dein Demokratie und Information.
Wie alle 14 Tage gibt's auch am heutigen Dienstag wieder eine brandneue Folge unseres Vergelt's-Gott-Podcast mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Feck. Ob die beiden Fußballfans sind oder nur Teilfußballfans wegen der EM und worüber sich die beiden in der aktuellen Ausgabe unterhalten, das erzählen sie uns am besten selbst. Servus ihr beiden, schön, dass ihr wieder da seid.
Wir freuen uns.
Servus. Hallo. Hallo.
Servus. Wie schaut's denn bei euch aus? Seid ihr hier mit Fähnchen und so ausgestattet unterwegs oder ist das EM-Fieber an euch vorbeigegangen? Wo ich gucke in bedrückte Gesichter.
Ja, das ist ja, wir haben das also wir haben das so gemerkt, haben wir gesagt, also heute, als wir uns kurz unterhalten haben, haben wir gesagt, ja, wir sind ja nicht gar keine richtigen Fußballfans irgendwie, also so richtig sind wir nicht.
Ich mache beim Tippspiel mit und habe da den Platz, glaube ich, 1.700.000 irgendwas tausend. Ja, okay. Das zeigt also, wie gut ich Bescheid weiß.
Aber manchmal sind ja die, die eigentlich keine Ahnung haben, dann die, die gewinnen.
Ich wollte gerade sagen, weil die tippen immer die abstrusesten Sachen. Genauso ist es, ja, genau.
Okay, aber ihr, also gar nicht, nee, also nicht. Ihr guckt keine Spiele, nichts?
Ja, Doch, jetzt habe ich jetzt eins einmal angeschaut, aber ja, es ist nicht
beiläufig.
So.
Das,
ja.
Okay,
dann leider jetzt irgendwie, gell, es ist blöd, wäre schön, wenn wir jetzt total euphorisch vielleicht wären oder so.
Ach so, ja.
Nee, ich bin das für euch dann doppelt.
Also. Ach super, ja, perfekt.
Genau. Okay, also keine Fußballfans, aber dann verratet mir mal, worum geht's denn dann in der neuen Folge?
Ja, wir haben uns ein bisschen über das Phänomen Fußball unterhalten.
Weil also
ja
doch so, um Fußball.
Ja, schon, ja. Aber eher theoretischen Sicht, weil die Draufsicht ist ja die, dass wahnsinnig viele Menschen zum Fußball begeistert zusammenkommen. Die Begeisterung, wir haben auch so ein bisschen gesehen, so ein Gottesdienst und ein Fußballspiel, da kann man schon so ein paar Parallelen vielleicht ziehen. Es gibt zum Beispiel, das geht ja schon mit der Kleiderordnung los, ja. Hast du jetzt die grünen Klamotten an für deinen Club oder die roten oder die blauen oder was auch immer? Also, du stehst selten mit dem falschen Fanschal in der falschen Kurve beispielsweise. Das könnte zu Erfolgen haben. Und dann geht's ja auch drum, so die Begeisterung. Wie gesagt, wann singt man was? Der Josef hat sich beschwert, dass man,
ja, beschwert.
Ja, also beschwert natürlich ja,
raus
nicht.
Raus damit, worum, was hat Sie gestört?
Ja, im Stadion, da wird halt gesungen, da haben die plötzlich Stimme und dann stehen sie bei mir in der Kirche und dann, nein, kann ich singen. Ja.
Also, ja.
Irgendwo.
Ja. Es ist aber auch schwer, weil das Gotteslob nämlich ganz oft mehrere Oktaven umfasst, irgendwie habe ich den Eindruck. Man müsste mal da Gesangskurse anbieten.
Ja, das stimmt das schon, dass die Fangesänge leichter
haben wir gleich neue Ideen, sind, Gesangskurse.
Sowas, genau.
Ja,
genau.
Absolut. Okay, dann bin ich gespannt, auf welche Vergleiche ihr zwischen Fußball und Gottesdienste zieht. Und sag mal, jetzt schreiben uns ja auch viele, nachdem sie die Podcasts mit euch gehört haben, weil die natürlich begeistert sind und auch Themen vorschlagen, über die sie mit euch sprechen wollen. Wie geht's denn euch damit?
Also wir lassen uns ganz gern Themen vorschlagen. Das ist das Fußballthema heute ja auch aus so einem Grund heraus entstanden. Und letzten Endes hoffen wir natürlich immer, nee, ist es nicht, nee, stimmt ja gar nicht. Ich hab da wirklich, stimmt nicht, war nicht Fußball. Nee, das war was anderes. Also uns freut jeder Themenvorschlag und wir haben auch jetzt nicht immer gleich greifen alle auf, weil manche schieben irgendwo hin, weil sie vielleicht thematisch im Jahreskreis wann anders passen, aber wir sind natürlich schon angewiesen darauf, dass uns der ein oder andere schreibt, gefällt ihm der Podcast, gefällt ihr der Podcast, hat sie eine Anregung, das würde uns immer freuen, deswegen bitte munter schreiben.
Genau, freut uns sehr und dann bei der Gelegenheit, wir können leider nicht wirklich antworten auf alle Zuschriften, also das ist aber an dieser Stelle einfach mal ein großes Vergelt's Gott und Dankeschön. Schön gesagt für diese Rückmeldungen, die wir kriegen. Einfach danke, danke, danke.
Ist jetzt sicher angekommen. Danke an euch auch. Also schreibt gerne weiterhin Nachrichten. Und wer jetzt sagt, das muss ich mir erstmal alles anhören, ab sofort gibt's die neueste Folge Vergelt's Gott, der fröhlich-katholische Podcast mit Wolfgang Krebs und Josef Feck und natürlich auch alle bisherigen Folgen. Wie immer überall da, wo es Podcasts gibt. Und heute Abend, gleich nach dem Gottesdienst ab 19 Uhr hier bei uns im MKR und diesmal mit dem Thema Fußball, obwohl die beiden gar keine Fußballfans sind. Hören Sie rein. Gestern nach der Arbeit habe ich mich auf meinen Balkon gesetzt, wollte ganz entspannt chillen, ja. Und dann war es da. Dieses Geräusch. Ja, dank Hochwasser und Wärme sind gerade deutlich mehr Mücken unterwegs. Und wie man die am besten abwehren kann, das verrät uns jetzt Stefanie Ertl. Sie ist Umweltreferentin beim Verbraucherservice Bayern und da in der Beratungsstelle Regensburg.
Also generell ist am besten, wenn man Mücken von vornherein durch Stoffe fernhalten kann. Das heißt, wenn ich mich im Freien aufhalte, ist es empfehlenswert, dass man weite Kleidung trägt. Also der Stoff sollte auch nicht zu dünn sein, weil Mücken durch dünne, eng anliegende Stoffe auch problemlos durchstechen können. Mücken gehen sehr stark nach Geruch, also sie werden von der Atemluft angelockt, aber eben auch von Schweiß und auch da ist, wenn ich jetzt sehr stark verschwitzt bin, hilfreich, dass ich mich dusche, bevor ich mich dann eben ins Freie setze.
Für die Wohnung empfiehlt die Umweltreferentin Fliegengitter an Fenster und Türen oder zumindest ein Moskitonetz rund ums Bett. Ja, und weil wir uns ja nicht komplett einhüllen können, braucht es zusätzlich auch noch Mückenschutzmittel.
Wirksame Stoffe sind Diethyltoluamid und Icaridin. Das sind Stoffe, die über mehrere Stunden zuverlässig vor Stichen schützen. Allerdings können die Augen reizen und auch Allergien auslösen. Das heißt, man sollte wirklich nicht auf den ganzen Körper anwenden, vor allem im Augenbereich, Mundbereich ist Vorsicht geboten, sollte man darauf verzichten. Wir raten immer dazu, Chemie möglichst sparsam einzusetzen, aber bei einer sehr starken Mückenbelastung geht es natürlich auch nicht ohne wirksame Mittel, wenn man Stiche verhindern möchte.
Es gibt natürlich auch Mittel auf Basis ätherischer Öle. Ja, die sind allerdings oft nicht so wirksam, vor allem was die Dauer betrifft. Aber was, wenn es mich dann doch erwischt hat, trotz dicker Klamotten und Mückenspray? Dann rät Stefanie Ertel, eines unbedingt sein lassen.
Am besten ist, trotz Juckreiz nicht zu kratzen, weil man einfach durchs Kratzen einfach die Haut schädigt und dann Keime eindringen können. Gut ist, wenn man möglichst schnell kühlen kann, also wenn man einfach ein Kühlpad oder einen Eiswürfel auf die Haut legt. Auch Zwiebelscheiben oder Zitronen können hilfreich sein, um es zu kühlen. Auch wenn man unterwegs ist und nichts zur Hand hat, kann man auch Spucke auftragen. Auch das hat eine kühlende Wirkung. Ebenso wie Spitzwegerich, der auch Stoffe enthält, die einfach diesen Juckreiz unterbinden. Genau, das sind Erste-Hilfe-Maßnahmen, um den Juckreiz erst gar nicht entstehen zu lassen.
Apropos entstehen lassen, am besten ist es ja, die Mücken schlüpfen erst gar nicht. Und da kann jeder von uns zumindest einen kleinen Beitrag leisten.
Klar ist, wenn irgendwo stehende Gewässer sind, werden sich dort Mücken fortpflanzen. Jeder kann da auch selber vorsorgen, indem er wirklich Regentonnen abdeckt, dass da keine Mücken Eier ablegen können oder auch Gießkannen, Vogeltränken. Blumenuntersetzer, wo sich Wasser ansammeln kann. Also gerade auch diese Tigermücke kommt auch mit wenig Wasser aus und ist da spezialisierter, dass man auch schon da den Nährboden entzieht, dass sich überhaupt Mücken in größeren Mengen vermehren können.
Alles klar, das können wir also tun. Und ja, neben Labelle und Handcreme gehört wohl auch das Mückenspray jetzt in die Tasche. Naja, auch wenn die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr mit dabei ist, ich bin noch im EM-Fieber und die Tour de France, die hat mich die letzten Tage auch ziemlich im Griff. Aber wenn die Sportveranstaltungen vorbei sind, dann muss ich mir wirklich Gedanken über neuen Lesestoff machen. Meine Kollegin Gabi Hafner hat da zum Glück ein Prachtstück entdeckt, nämlich einen Thriller über einen Aktivisten, der gärtnert, und einen skrupellosen Milliardär. Ich finde, das klingt ganz schön spannend und sie stellt uns das Buch jetzt in unserem Lesetipp vor.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
Nach Erdbeben und mehreren Erdrutschen ist der Korowai-Pass beim gleichnamigen Nationalpark in Neuseeland gesperrt. Der nächste Ort abgeschnitten von der Welt. Eine große Schaffarm in der Gegend, die parzelliert und verkauft werden sollte, verschwindet aus den Immobilienangeboten. Das weckt Interesse bei Myra Bunting, Gründerin und treibende Kraft des Gärtnerkollektivs Burnham Wood und immer auf der Suche nach neuen Anbauflächen, auf denen die Gruppe Guerilla Gardening betreiben kann. Im Alleingang inspiziert sie das Gelände und läuft dort dem neuen Eigentümer in die Arme, Robert Lemoyne, Amerikaner, mehrfacher Milliardär und durch von seinen Profitinteressen getrieben. Er hat das Charisma eines superreichen, zu allem entschlossenen Alpha-Tiers, das sich nicht davor scheut, andere zu manipulieren. Da denkt man unwillkürlich an jemand wie Elon Musk mit ein bisschen mehr Intelligenz und Hollywood-Optik vielleicht. Myra und er schließen einen Deal. Das Kollektiv bezieht Quartier auf dem Grundstück und wird mit Lemoines Geld eine der bisher größten Pflanzungen anlegen. Alles läuft scheinbar gut, bis Owen Darvish, der frühere Besitzer, dort auftaucht. Jemand hat ihm Informationen zugeschickt über Lemoine. Tony, ein Mitgründer von Burnham Woods und Ex-Freund von Myra, ist mit seiner Recherche der Riesenschweinerei von Lemoine auf der Spur. Stichwort seltene Erden. Darvish will sich über die wahren Absichten von Lemoine klar werden. Da passiert ein Unfall und die Dinge geraten außer Kontrolle. Selbst Lemoine kann nicht mehr sicher sein, dass er die Oberhand behält. Auch Tony gibt nicht auf. Dazu braucht er seine sämtlichen Kenntnisse über das Überleben in der Wildnis und den Mut des Verzweifelten. Und das letzte Wort hat die Natur.
Bemerkenswert.
Ketten entwirft vielschichtige Personen, deren Psychologie sie sich ausführlich widmet. Ihr gelingen dreidimensionale, filmreife Figuren. Wie Situationen sich weiterentwickeln, dafür billigt sie der Beziehungsdynamik zwischen den Personen eine entscheidende Rolle zu, etwa zwischen Myra und ihrer Mitstreiterin Shelley. Die Hauptfiguren, das sind alles Kämpfernaturen. Myra, Tony, Lemoine oder Lady Darvish. Aber nicht alle sind sich ihrer Verantwortung bewusst.
Erkenntnisgewinn.
Die Autorin steigt tiefer ein in die Hintergründe der Aktivitäten von Verenham Wood, lässt mit einem Schuss Ironie erleben, wie viel Leidenschaft und Zeit die gärtnernden Aktivisten in die Organisation stecken, wie ihr ganzer Lebensstil davon geprägt ist. Ist es vielleicht doch nur ein naiver Traum, durch Arbeit für das Gemeinwohl die Gesellschaft zu verändern? Ketten schildert, wie hoch das Risiko ist, wenn Entscheidungen in so einer Gruppe nicht mehr hinterfragt werden, um Konflikte zu vermeiden, und wenn die Hingabe an die Sache in einen Tunnel führt, der das kritische Urteilsvermögen hemmt. Eine Frage, die sich für alle stellt, die etwas verändern wollen. Wie weit dürfen Kompromisse gehen? Und wie weit muss das Engagement für die Sache reichen, wenn das eigene Leben in Gefahr ist, wie bei Toni? Im Kontext dieses Thrillers lassen sich unsere deutschen Diskussionen über Klimaaktivismus aus einer neuen Warte betrachten. Ketten packt all das in lebendige Dialoge, die Stoff zum Nachdenken bieten.
Die Autorin.
Die Neuseeländerin Eleanor Ketten war 2013 die jüngste Person, die jemals mit dem Booker-Preis ausgezeichnet wurde für ihren zweiten Roman »Die Gestirne«. Ketten ist in Kanada geboren, im neuseeländischen Christchurch aufgewachsen. Für ihre Kritik an neoliberalen, profithungrigen Politikern, die den Planeten zerstören, wurde sie von einem früheren neuseeländischen Premierminister öffentlich gerüffelt und hatte einen Shitstorm zu bestehen. An ihrer kritischen Haltung hat sich aber wohl nichts geändert.
Fakten zum Buch.
Der englische Originaltitel Verenham Wood, zugleich Name des Gärtnerkollektivs, nimmt Bezug auf Shakespeares Macbeth. Darin steigt der königliche Heerführer Macbeth auf zum König von Schottland, wird zum Königsmörder und begeht weiter Morde, bevor sein Stern sinkt. Da gibt es viele Assoziationen zum neuen Kettenroman und den menschlichen Dramen, die einen facettenreichen Hintergrund für den Thriller bilden. Sieger gibt es nicht. Für die deutsche Übersetzung haben die souveräne Melanie Walz und Meredith Barth all die psychologischen Feinheiten herausgearbeitet. Der Thriller umfasst 515 Seiten und ist für 25 Euro zu haben, in unserer Buchhandlung Michaelsbund in München zum Beispiel oder online auf michaelsbund.de.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.